CRI Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Prittler.
Wer redet, ist nicht tot.
Soziopod. Ja, hallo, herzlich willkommen zum Erscheinungsraum.
Lebenszeit.
Herzlich willkommen zur vierten Folge bei Moodcore.
Dazu heiße ich herzlich willkommen,
Herr Rechtsanwalt Thomas Schwenke. Guten Tag.
Guten Morgen, Tim.
Sendungsbewusstsein.
Hallo, liebe Hörer aus den Zwischennetzen. Heute mal wieder eine Folge Sendungsbewusstsein. Wir sitzen hier im Park und ich bin hier mit MS Pro oder auch Michael Seemann. Hi.
Hallo.
Erklär mal, wo sitzen wir hier?
Wir sitzen jetzt, das ist eigentlich ein Park, aber heißt eigentlich Weichselplatz. Also es ist ein Platz, der zufällig ein Park ist oder sowas. Jedenfalls ist das ein schöner Platz in Neukölln. Wir sitzen so ein bisschen abseits. Der Park wurde hier tatsächlich gerade ganz frisch neu gestaltet. Und ja, ich fand den vorher besser. Da war noch mehr Rasenfläche hier, aber so ist eigentlich auch ganz nett. Ja, und mein Büro ist eben direkt gegenüber. Wir haben uns entschlossen, nicht im Büro zu podcasten, weil hier die Akustik irgendwie netter ist.
Ja, also es halt vielleicht nicht so, aber dafür habt ihr dann Atmosphäre.
Ja, Atmosphäre ist doch schön. Außerdem ist ein wunderschöner Sommertag, das für die Leute, die das in ein paar Monaten hören,
echt interessant. Ja, eigentlich heute ist auch schön warm.
Genau.
Lohnt sich dann mit einem Bier oder was anderem hier zu sitzen. Woher ich dich kenne, ist von deinem Podcast mit Max. Max von, nee, nicht mehr Max von, oder?
Doch, Max von Webel. Also früher hieß er ja Max Winde.
Ah, ja, okay, so.
Und jetzt ist er ja sozial aufgestiegen.
Sozial hochgeheiratet.
Ja.
Ansonsten von Vorträgen auf der Republika und ich sehe dich immer wieder auf dem Kongress oder auf CCC-Veranstaltungen, republikanahen Veranstaltungen rumspringen.
Ja.
Wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
Gut, ja, schwierige Frage. Ich komme aus Hannover ursprünglich, bin ich dort in Hannover in der Nähe aufgewachsen, Isernhagen, um genau zu sein. Ich habe Kulturwissenschaften studiert, das ist, glaube ich, vielleicht interessant. Ich habe aber während der Kulturwissenschaften schon meine Liebe fürs Internet entdeckt, die ich auch schon während des Studiums ziemlich krass verfolgt habe. Ich habe mich dann so in die ganze Medientheorie reinbegeben, habe mich aber auch ganz viel mit der Technik beschäftigt, habe dann nebenbei angefangen, auch zu programmieren und dann auch mein Geld damit zu verdienen. Und dann habe ich nach dem Studium, eigentlich wollte ich dann eine Doktorarbeit schreiben, das habe ich dann aber nie so richtig hingekriegt, wie das mal so ist. Mhm. Und stattdessen habe ich einen Blog angefangen, also das sozusagen das Prokrastinationsprojekt wurde dann irgendwann zum Hauptprojekt.
Mhm.
Und so richtig professionalisiert habe ich das dann sozusagen seit 2010, als ich dann kurzzeitig bei der FAZ war und dort ein Blogprojekt mir überlegt hatte zu diesem Kontrollverlust-Ding. Das war so eine Theorie, die mir im Kopf rumschwirrte, zu der ich dann einen Blog dafür kreiert habe auf die Einladung von Schirmacher damals noch. Und ja, das hat dann nicht geklappt mit der FAZ, da ist das ja ein bisschen schief gegangen und ich habe das Projekt dann aber weitergemacht und das Thema ist dann eigentlich nicht weggegangen, sondern ich habe das weiter bearbeitet und das wurde auch nicht kleiner, sondern eher größer. Ich habe dann 2014 das Buch dazu geschrieben und ja, was ich halt so tue, ist im Endeffekt, ich blogge ab und zu, ich schreibe Artikel für alle möglichen Medien, ich mache auch manchmal so Dienstleistungsgeschichten, wann immer irgendwelche Internetkompetenz irgendwie angefragt ist. Und ich halte Vorträge und das ist so ein bisschen das, was ich tue. Nebenbei habe ich noch diesen Büroplatz, den ich da noch manage. Einfach, weil ich gerne einen Büroplatz habe und mir aussuche, mit wem ich den habe.
Das kann man gut verstehen.
Und das ist irgendwie ganz nett. Ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Werdegang, grob gesagt.
Du hast Kulturwissenschaften studiert, hast gesagt. Hast du darin auch abgeschlossen? Oder?
Ja, das habe ich schon abgeschlossen, sonst hätte ich auch nicht die Promotion angefangen.
Du hast die Promotion angefangen, aber noch nicht beendet?
Genau, ja, also gar nicht beendet. Also ich bin auch gar nicht mehr eingeschrieben.
Das ah, okay. Also Dr. Michael Seemann wolltest du dann doch nicht werden?
Also wollen schon, aber das Problem war, es war, glaube ich, mehrschichtig das Problem. Das eine, einerseits war ich noch nicht so richtig bereit für so eine große Arbeit. Oder zumindest fühlte ich mich nicht bereit für so eine große Arbeit. Deswegen habe ich die ganze Zeit, habe ich wirklich jahrelang gelesen und nie angefangen zu schreiben, ja. Mhm. Weil ich diesen Schritt irgendwie nie so richtig gemacht habe, es wirklich zu machen. Ich weiß nicht, ob ich es heute könnte, weil ich habe jetzt halt schon mal ein Buch geschrieben und das ist ja sowas, das ist jetzt auch nicht so viel wesentlich anders als eine Doktorarbeit. Deswegen weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt zutrauen würde. Die andere Sache war aber tatsächlich die, dass mir das akademische System als Zukunftsoption immer mehr suspekt wurde. Also, und ich ganz ehrlich, es ist immer noch so. Ich kenne ganz viele Leute, die den Weg in die akademische Karriere eingeschlagen sind und die halt sich von Zeitverträgen zu Zeitverträgen hangeln, ihr Leben lang nichts verdienen und trotzdem nicht das machen können, was sie eigentlich machen wollen. An irgendwelchen Scheißunis am Ende in Dunkeldeutschland abhängen und dort Seminare geben über Dinge, die sie nicht interessiert. Und das ist so eine traurige Existenz. Ich glaube, das akademische System hat auch echt tatsächlich versagt, einfach Leuten wie mir eine Perspektive zu bieten. Jedenfalls keine, die irgendwie sexy war. Und irgendwie habe ich mir gedacht, eine sexy Perspektive kann ich mir lieber selbst suchen. Und das ist, glaube ich, und ich ganz ehrlich, ich finde, das habe ich auch geschafft. Also ich lebe jetzt nicht wahnsinnig auf großem Fuß oder so, verdiene viel Geld, aber ich mache genau das, was ich will und ich bin frei, das zu tun, was ich will. Und ich kann mir ehrlich gesagt schlecht vorstellen, mit wem ich tauschen wollen würde.
Also es macht dir mehr Spaß, obwohl das ist ja eigentlich auch ein ständiges Vorwärtshangeln von Auftrag zu Auftrag.
Ja.
Das macht dir aber mehr Spaß, da halt die Diversität zu haben, als etwas zu lernen, was du eigentlich irgendwann schon so oft durchdacht hast, dass du keine Lust mehr drauf hast.
Ja, also ich habe hier wirklich eine intellektuelle Freiheit. Intellektuelle Freiheit, die mir die Uni nicht bieten kann. Wenn ich morgen auf ein Thema keinen Bock mehr habe, dann kann ich es einfach liegen lassen. Das ist nicht ganz richtig, ne? Also ich muss manche Themen auch immer noch weiter bearbeiten, obwohl ich keine Lust dazu habe. Letztens muss ich wieder einen Artikel über Datenschutz schreiben. Ich habe gekotzt. Aber
warum?
Aber ich habe 600 Euro dafür gekriegt, ja? Und dann ist halt einfach, da muss man dann halt einfach da durch. Einfach, weil man irgendwann Themen einfach durch hat, so, ja, und Diskurse einfach durch hat und dann irgendwann denkt, ja, also so ganz, ich bin halt, so eine totale Freiheit gibt's natürlich nicht, ne, die gibt's nirgendwo, aber ich glaube, ich bin wesentlich freier, als ich es wäre, wenn ich akademische Karriere eingeschlagen hätte, selbst wenn es eine erfolgreiche akademische Karriere wäre.
Wie gesagt, ich kenne dich jetzt aus Wir müssen reden. Mhm. Und da hast du oft recht streitbare, harte Thesen. Vertrittst du die auch im Rest deines Schaffens so? Immer sehr konkret, sehr auf den Punkt und sehr schwer von dem Punkt wegzubewegen?
Ja, streitbare Thesen vertrete ich, glaube ich, fast immer, wenn ich mich öffentlich äußere zu Themen. Weil alle anderen Thesen, in denen ich konform bin mit den meisten Leuten, finde ich zu uninteressant, sie zu äußern. Also es ist nicht so, dass ich immer nur zu allem streitbare Thesen habe, sondern wenn ich zu etwas eine nicht streitbare These habe, dann fühle ich mich meistens nicht dazu genötigt, mich zu äußern. Ich fühle mich immer nur dann genötigt zu äußern, wenn ich der allgemeinen Meinung widersprechen möchte.
Aber ist das von deiner Filter, in Anführungsstrichen Filter, sozialen Blase um dich herum geprägt oder wie nimmst du das?
Natürlich ist das davon geprägt. Natürlich ist das davon geprägt. Natürlich gibt es immer Leute, auch selbst wenn ich sozusagen Meinungen vertrete, die in meinen Kreisen für normal sind, dann gibt es wahrscheinlich schon immer noch eine ganze Menge Leute, denen ich widersprechen würde. Und wahrscheinlich könnte ich, wenn ich wollte, ganzen Tag mit irgendwelchen AfD-Heinis diskutieren über alles, weil ich wahrscheinlich mit den bei praktisch allem auseinander bin. Ja. Mhm. Aber ich sehe nicht viel intellektuellen Nutzen darin. Ich mag es lieber mit Leuten, mit denen ich, sag ich mal, eine Grundgesamtheit an Meinungskonvergenz habe, den einen Punkt zu finden, an dem wir nicht gemeinsam sind und mich dann dort daran abzuarbeiten, weil das finde ich intellektuell spannend, herausfordernd und bereichernd.
Du streitest also hauptsächlich mit Persönlichkeiten, die du magst, die so in deinem Umfeld
ja,
sind,
genau. Mit also denen mit, du kennst. Mit denen ich auf jeden Fall ein gewisses Set an Grundwerten teile, ja.
Mhm. Ja, so von außen betrachtet hört sich das oft so an, als wärt ihr nicht jetzt du und Max, sondern als wärst du auch sehr umstritten bei der Republika und so.
Und bei der Republik. Ja, also ich glaube, ja, das ist, glaube ich, ein Effekt genau davon. Ne? Also man kann sagen, also wenn man meine Filterbubble irgendwie definieren wollen würde, dann müsste man sie schon noch irgendwie in dieser ominösen Netzgemeinde verorten. Ne? Also Netzaktivisten, Hacker, solche Leute. Und gerade wenn du so Aktivist bist, dann findest du Widerspruch und lass uns da das doch mal diskutieren, ist das wirklich überhaupt so? Vielleicht gar nicht so produktiv, wie ich das mal finde. Habe ich manchmal das Gefühl, weil dem geht es nicht darum, nochmal in Frage zu stellen, ob Datenschutz etwas total Tolles ist, sondern geht es einfach darum, den einfach mal durchzusetzen, ja? Und wenn dann aus sozusagen den eigenen Reihen, in Anführungsstrichen, ja, irgendwie sozusagen so ein Sperrfeuer kommt, Moment mal, dann kann ich auch auf gewisse Weise auch nachvollziehen, dass man dann genervt ist. Ich finde aber trotzdem, ist wichtig, solche Dinge zu diskutieren und sie in Frage zu stellen. Und ich würde es nicht tun, wenn ich nicht glauben würde, dass ich da einen Punkt habe. Mhm. Es ist auch nicht so, das will ich auch gleich mal vorausschicken, auch wenn es bestimmt Leute gibt, die mir das unterstellen. Es ist nicht so, dass ich aus Grundsatz widerspreche. Es ist nicht so, dass ich immer grundsätzlich nur widerspreche, weil ich widersprechen will, sondern es gibt schon immer Überlegungen dahinter und ich versuche diese Überlegungen so klar wie möglich auch zu formulieren. Das gelingt mir vielleicht nicht bei jedem den zu überzeugen. Aber es ist definitiv so, dass ich meine Einsprüche in solche Dinge auch immer wieder begründe.
Mhm. Hast du irgendwann dir mal überlegt, wie du solche Themen in die Öffentlichkeit bringen willst? Mit welcher Tonalität, mit welcher Haltung? Manchmal nehme ich dich schon ganz schön brachial wahr. So einmal brachial? Auf die Kacke gehauen. So einmal die Maximalforderung auf den Tisch geknallt, sozusagen.
Ja, aber ich finde, das mache ich nicht immer. Ne? Ich finde, also ich bin auch bei manchen Dingen bin ich sehr, sehr vorsichtig in der Formulierung, wo ich glaube, dass Vorsicht angebracht ist. Manchmal bin ich aber auch tatsächlich aus strategischer Überlegung heraus auch mal radikal. Mhm. Und ich habe überhaupt nichts gegen Radikalität. Ich finde, Radikalität braucht es im Diskurs. Manchmal übernehme ich auch die radikale Position, einfach weil ich das Gefühl habe, dass sie fehlt. Also ein Beispiel ist der Urheberrechtsdiskurs, den wir 2012 war das geführt mhm. haben, ja, wo dann den Piratenpartei vorgeworfen wurde, das Urheberrecht abzuschaffen. Wobei die Piratenpartei das nie gesagt hat und dann war die Piratenpartei ganz doll dabei, zu betonen und immer wieder zu betonen, nein, wir wollen doch das Urheberrecht gar nicht abschaffen. Und dann habe ich mich dazu genötigt zu gefühlen, na gut, dann muss ich das halt machen.
Okay, und dann hast du Avocados Diaboli gespielt an der Stelle.
Nein, gar nicht, weil ich glaube, das ist durchaus eine legitime Forderung. Auch wenn Leute da extrem viel Angst vor haben, ja, und halte ich tatsächlich das Urheberrecht für vertretbar, wenn wir es abschaffen, ja.
Mhm. Warum?
Weil es eine künstliche Verknappung von etwas ist, das im Überfluss vorhanden ist. Und das ist eigentlich eine extrem asoziale Sache, etwas, das im Überfluss vorhanden ist, künstlich zu verknappen. Ich halte es wirklich für moralisch falsch.
Mhm. Bezogen jetzt auf die Länge des Urheberrechts? Oder grundsätzlich alles,
genau, was damit jetzt sind zu tun hat? Jetzt sind wir wieder so einer Detailfrage.
Genau.
Und ich bin, das mag man nach dieser Aussage vielleicht gar nicht glauben, aber ich bin eigentlich ein Pragmatiker. Ne? Also wenn es jetzt darum geht, ich würde jetzt verhandeln, jetzt sozusagen, keine Ahnung, eine Reform des Urheberrechts, ja, dann würde ich mich hinsetzen mit den Leuten und würde über genau solche Fragen diskutieren, wie lang sollen Schutzfristen gelten und so weiter und so fort. Weil ich bin Realist und ich weiß auch um ökonomische Anreizeffekte, die es zum Beispiel Sinn machen, also zum Beispiel für eine Filmproduktion in einen Film zu investieren, wäre halt völliger Quatsch, wenn du wüsstest, dass er sowieso nie irgendwelche Gelder einspielen würde. Mhm. Ne? Und wir leben nun mal im Kapitalismus, wo das irgendwie das System so funktioniert. Und da würde ich mich auch breitschlagen lassen, dann irgendwie irgendeine andere Sache zu machen. Aber ich finde trotzdem, dass es eine völlig legitime Position ist, die es auch in diesem Diskurs braucht, das Urheberrecht einfach abschaffen zu wollen. Ich bin übrigens nicht der Einzige, der das sagt. Es gibt noch ein paar andere Leute. Und ich habe es aber in dem Fall jetzt tatsächlich, hätte ich mir gewünscht, dass die Piratenpartei das sagt, aber da sie es nicht getan hat, musste ich es.
Mhm, verstehe. Kommen wir zum Thema Podcasts. Mal, hörst du selber Podcasts?
Sehr viel. Ich gehöre zu den Leuten, die praktisch nie Musik hören, weil ich die ganze Zeit Podcasts höre.
Ja, geht mir nicht anders.
Ich habe gar keine Zeit. Ich weiß gar nicht, wann Leute Musik hören. Ich habe so viele Podcasts, ich muss sie alle hören, dass ich ja nicht mehr hinterherkomme.
Könnten wir jetzt einen kleinen Battle machen, wer hat mehr? Wann bist du zu Podcasts an sich gekommen? Hörend oder erzählend?
Ich glaube tatsächlich, das war so. Ich habe ja erstmal gebloggt. Ne? Also bei mir war das die Netzevolution, so bloggen, twittern, podcasten, so ein bisschen in die Richtung, genau, so meine Haupttätigkeiten im Internet zu beschreiben. Und bloggen habe ich 2005 angefangen und damals gab es halt noch kein Facebook, jedenfalls hat es keiner benutzt und damals gab es kein Twitter, das war noch gar nicht gegründet und im Endeffekt war das halt wirklich so dieses Social Media, das Wort gab es noch nicht, aber im Endeffekt bestand Social Media zu der Zeit aus Blogs.
Ja, war das so diese Zeit von, wo Spreebillig groß wurde?
Genau, das war so, ich glaube, also als ich angefangen habe zu bloggen, war Spreebillig gerade so das große Leitblog geworden, so, mit diesem Jamba-Artikel. Mhm. Und Johnny war so ein bisschen so ein bisschen der Bürgermeister von Klein Bloggersdorf. Klein Bloggersdorf war tatsächlich so ein bisschen die selbstironische Bezeichnung dieses kleinen Haufens von Bloggern, die dann irgendwie vor sich hingeschrieben haben. Und das war so eine kleine, völlig dezentrale und interessante Gemeinschaft, in der ich dann so reingeschlüpft bin. Und tatsächlich war dann auch mein erster Podcast, war tatsächlich auch von Spreeblick. Das war nämlich Johnny und Tanja sitzen zusammen auf dem Balkon und lassen den Tagrevue passieren. Und ich dachte, das ist ja irgendwie, also sie haben überhaupt nichts Relevantes gesprochen, sondern nur irgendwie so, ja, irgendwie hast du, das ist so Alltagsdinge. Und ich fand das irgendwie trotzdem total anregend und toll, so denen zuzuhören. Das war der erste Podcast, den ich gehört habe. Ich glaube, der war damals auch noch, weil Johnny, weil das Prinzip Podcast war noch nicht so wirklich bekannt zu der Zeit. Mhm. Und Johnny hat, glaube ich, einfach nur die MP3s auf seinen Blog gestellt. Man hat das dann halt so im Browser gehört. Und ja, aber dann ging das irgendwie los. Ich habe dann, genau, CRE habe ich dann gehört. Das war dann ja aber auch so ein Spin-off noch von dieser Radiosendung Chaos Radio, ne? Mhm. Ich habe dann CRE gehört mit Tim und das war dann natürlich auch eine tolle Entdeckung. Da habe ich dann ganz, ganz viel Kram gelernt und ja, wie ging das denn weiter mit meiner Podcast-Geschichte? Ich glaube, damals habe ich noch nicht viel mehr gehört als nur so irgendwie so zwei, drei Podcasts. Ich hatte, glaube ich, es gab auch noch keinen Podcatcher, man hatte ja noch kein iPhone oder sowas.
Nee, man musste noch auf die Webseiten und das runterladen.
Genau, das heißt, also man hat immer vom Computer gehört und das war natürlich irgendwie jetzt auch nicht für jede Gelegenheit total super. Ein iPod hatte ich nicht so. Und so richtig, im Endeffekt habe ich dann eigentlich schon angefangen selber zu podcasten. Also das war so 2009.
Ach, echt schon?
Genau. Seit 2009 podcaste ich auch. Also es war so, dass Max...
Wir müssen reden schon so alt?
Wir müssen reden ist sehr alt, ja.
Okay, das ist... Der kommt mir immer noch als relativ frischer Podcast vor.
Ja, frisch seit 2009. Also ich kann das mal, ich glaube, ich muss das so als, es hat viel mit der Freundschaft zu Max zu tun.
Mhm.
Und es hat mit den Anfangs Twitter und Republika-Zeit zu tun. Also ich weiß noch, ich habe mal irgendwann Johnny einen Blog angekackt wegen irgendwas und dann gab es irgendwie eine Diskussion und ich glaube, da hatte sich Max dann auch in den Kommentaren, also Max hat damals bei Spreeblick gearbeitet.
Das war es.
Genau.
Und, okay, der Hörer vielleicht nicht.
Genau, Max hat damals bei Spreeblick gearbeitet und dann haben wir uns irgendwo mal bei Spreeblick in den Kommentaren in die Haare gekriegt. Und dann war 2007 und ich glaube, da haben wir uns das erste Mal Hallo gesagt. So, ja, irgendwie haben wir uns ganz kurz kennengelernt und auf der Republika. Auf der allerersten Republika. Ja, dann 2008 hatten wir nämlich alle schon Twitter. Dann kam nämlich so zwischen 2007 und 2008 war dann die große Twitter-Migration der Blogosphäre.
Mhm.
Alle hatten plötzlich einen Twitter-Account und irgendwie waren dann so die Karten neu gemischt im Sinne von Leute, die jetzt, die noch nicht so bekannt waren, konnten dann irgendwie mit ein paar schlauen Tweets plötzlich ganz viele Follower generieren und ganz viele Follower waren damals so 100.
100 Follower, yay.
Ja, es war viel. Das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen, ne? Aber 2009 hat Sascha Lobo eine Follower-Party geschmissen in seiner Wohnung in Prenzlauer Berg mit dem gesetzten Ziel, dass er in diesem Abend hoffentlich die Tausender-Marke überschreitet.
Wie viele waren da?
Von den also die Tausender-Marke seiner
Follower. Ja. Ne?
Also genau, also nicht dass 1000 Leute bei seine Party kommen, sondern dass er seine Follower auf 1000 damit wuppt. Ja?
Ja.
Und er hatte damals, glaube ich, 700 Follower oder sowas. Und auf der Party waren, keine Ahnung, 200. Ich glaube, er hat es aber geschafft tatsächlich, weil er hat dann, sozusagen zur Bedingung gemacht, du darfst nur hier kommen, wenn du mir folgst. Ja. So hat der Lobo damals seine Follower
gekriegt. Nicht schlecht.
Egal, es war 2008, haben wir uns dann auf der Republika getroffen und da haben wir uns schon per Twitter gefolgt und fanden uns irgendwie auf Twitter ganz lustig. Und dann haben wir uns das erste Mal so richtig unterhalten und danach hat Max einen Tweet abgesetzt, der auf mich gemünzt war. Und zwar unter 140 Zeichen fand ich dich besser.
Okay.
Und das hat er dann auch auf, gab es dann auch Spreeblick-T-Shirts mit den, mit den Sprüchen. Ich habe auch eins. Und das heißt also, wir haben uns irgendwie nicht so richtig, also wir haben uns zwar dann kennengelernt und wir haben uns aber sofort aneinander gerieben. Und das war dann aber auch so, dass, genau, und dann bin ich 2008, bin ich dann auch im Sommer, bin ich dann nach Berlin gezogen und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen auf ein Bierchen und jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, haben wir gestritten.
Wir haben also uns so eine Streitfreundschaft. So,
genau.
So ein, ich mag dich, aber...
Ja, genau. Irgendwie waren wir uns sympathisch, irgendwie mochten wir uns, aber wir haben uns die ganze Zeit gestritten. Also gar nicht schlimm. Also wir haben diskutiert, aber diese Diskussionen sind immer auch ausgeartet in so echt Streits. Und Max hat zu dem Zeitpunkt aber schon einen Podcast gemacht, und zwar Mobile Max mit Tim zusammen. Ich glaube, das mal ganz am Anfang waren es nur Tim und Max.
Das heutige Freakshow.
Und Max meinte irgendwann, ey du, lass uns doch einfach mal einen Podcast machen. So, ja, und dann diesen Streit produktiv machen.
Mhm.
Und die Idee war damals irgendwie, dass per Twitter, weil wir beide damals total verliebt in Twitter waren, das halt eigentlich sozusagen nur auf Twitter stattfinden zu lassen. Das war ursprünglich die Idee, tatsächlich nur so den Link auf Twitter rauszuhauen und gar nicht
irgendwie... Ein kleines Flame-War auf Twitter starten und sich die ganze Zeit anpöbeln dabei, ja?
Nee, schon Audio. Ne?
Ah, okay, Audio.
Schon Audio, ne? Also wir müssen reden. Und ich glaube, die erste Folge habe ich bei mir damals noch auf dem Blog veröffentlicht. Oder die ersten 2, 3 Folgen. Und dann haben wir irgendwann eine Domain gesucht und so. Und ja, aber das war so 2009, genau.
Mhm. Dann gibt es ja bei Wir müssen reden so eine Zäsur, wo es irgendwie geknallt hat.
Ja.
War das echt? Also ich habe ja da zu Hause gesessen und gedacht, wow, cooles Schauspiel.
Ja, das war echt.
Auch wie du rausgestürmt bist und was man so gehört hat im Audio, oder war das gespielt?
Ich bin rausgestürmt?
Naja, so hörte es sich an. Boah,
nee. Schluss, also der Streit selber war ja gar nicht im Podcast selber. Also der eigentliche Streit war ja gar nicht im Podcast selber.
Achso, okay. Ja, das ist lange her.
Ja, ist lange her. Wann war das? 2010, 2011?
So Richtung,
2011 ja. Irgendwie sowas.
Da wurde Facebook gerade groß.
Ja, Facebook war auf jeden Fall ziemlich groß zu der Zeit. Ja, es war so. Wir hatten während des Podcasts einen Streit, aber halt so einen üblichen WMR-Streit über alle möglichen Sachen. Ich glaube, es ging damals irgendwie um Berlin und Lärmbelästigung und dies und jenes. Und ich habe mich über die Spießer aufgeregt, die immer irgendwie Polizei rufen, wenn irgendwo mal Lärm ist. Und habe dann halt auch wieder so ein bisschen so eine, ich sag mal so, eine steile Tele zu vertreten, so, ja, wer in der Großstadt lebt, der muss mit dem Lärm klarkommen, soll immer klarkommen in ihrem Leben. Ja,
mhm. Ja, okay.
Und Max war halt, fand das halt total scheiße, was ich gesagt habe. Und ja, wir waren uns da nicht einig. Wir haben uns zu der Zeit, glaube ich, ziemlich viel gestritten an allen möglichen Themen. Und der Punkt war, dass ich, genau, und dann war es aber so, dass ich auch eine Facebook-Seite angelegt hatte für Wir müssen reden. Und nachdem wir den Podcast schon fertig hatten, haben wir halt noch diskutiert und irgendwie war Max dann ganz komisch drauf und meinte so, ey, lösch diese Facebook-Seite. Und ich so, ja, wieso das denn? Ja, die brauchen wir nicht. Ja, ist kein Problem, wenn wir sie nicht brauchen, dann, aber sie stört ja auch nicht, ne? Mhm. Doch, sie stört. Warum stört sie denn? Ja, weil wir sie nicht brauchen. Und so ging das die ganze Zeit weiter. Und im Nachhinein, ne, ist mir klar, dass es eigentlich nicht um die Facebook-Seite ging, sondern es ging um was anderes. Max war angepisst. Ich glaube, er war angepisst von mir, von meiner Art zu diskutieren oder von meinen Haltungen.
Mhm.
Und da hatte sich was aufgestaut. Und irgendwie war dann so diese Facebook-Seite war für ihn einfach nur, ich glaube, es ging nie um die Facebook-Seite. Ja?
Selten geht es darum, genau. Worüber man streitet.
Aber ich habe dann irgendwie auch auf stur geschaltet und habe gesagt, so, nee, die Facebook-Seite bleibt und so weiter und so fort. Und dann hat sich das halt echt so hin eskaliert, so über 24 Stunden, bis Max dann gesagt hat, dann mache ich die Webseite platt. So, und hat dann WMR abgeschaltet. Alles keine rühmliche Geschichte. So. Also das ging dann, wir waren dann monatelang, haben wir dann nicht miteinander gesprochen. Und dann eine gemeinsame Freundin hat dann, also mehrere gemeinsame Freundinnen haben dann dazu dafür gearbeitet, dass wir wieder Tuchführungen miteinander aufnehmen. Das haben wir dann auch irgendwann gemacht. Und dann hatten wir ein klärendes Gespräch und ja, und dann hatten wir die Sache dann wieder aus der Welt geschafft. Also das ist ja wirklich ein sehr, ich glaube, das ist schwierig von außen nachzuvollziehen, was da passiert ist. Und ich selber verstehe es auch nicht so hundertprozentig. Ich glaube, Max geht das genauso.
Na gut, aber so gerade engere Beziehungen, also Freundschaften und so weiter, da brauchst du manchmal auch genau dieses Gewitter, ne?
Genau, ja, und das haben wir halt einfach mal so ein bisschen in der Öffentlichkeit ausgetragen.
Das passt zu deinem Kontrollverlust sehr gut.
Ja, auf jeden Fall.
So, von daher, voll im Programm.
Ja, also ich glaube, Max und ich, wir sind beide Leute mit einem relativ, sehr meinungsfreudig und sehr großem Ego. Und dann kann das halt auch mal schief gehen.
Ja.
Gut. Also ich glaube, wir sind mittlerweile, also wir haben, glaube ich, gelernt, miteinander besser umzugehen. In der Argumentation, in den Diskussionen, ich glaube, wir sind auch ziviler geworden, definitiv in unseren Streits. Also was ich vorhin erzählt hatte mit dem Urheberrechtsding, ne, das war zum Beispiel auch ein härtes, ständigen Streit zwischen Max und mir, ja. In eine ganze Zeit lang.
Ja gut, also man könnte aber auch sagen, das hat so ein bisschen das Feuer rausgenommen bei euch beiden.
Das kann man auch sagen. Aber es ist mir lieber so.
Ich muss auch sagen, dass ich, also man wächst ja eigentlich auch mit als Hörer, ne? Und komischerweise passte das bei mir auch ziemlich gut rein. So deine Radikalität, die hat mich sehr angesprochen und dieses, ja, passt zu meinem Leben, ich werde auch immer älter und denke mir, vielleicht doch nicht ganz so radikal an vielen Fällen, sondern mal eher lösungsorientiert rangehen, pragmatischer rangehen und denken. Und da ist der Podcast sozusagen mitgewachsen oder ich mit dem Podcast.
Ja, das ist doch schön. Also ich glaube auch, also Ich glaube auch, dass ich finde, das ist besser geworden, ehrlich gesagt. Also dieses zwei Radikalpositionen streiten unerbittlich miteinander ist halt auch nur bedingt unterhaltsam, finde ich jetzt mittlerweile. Vielleicht hätte ich das damals auch anders gefunden, aber ich finde, unsere Diskussionen sind sehr viel differenzierter geworden dadurch, sehr viel nuancierter und sie haben vielleicht nicht mehr so das Feuer von damals, aber sie sind, ich glaube, sie sind informationell sehr wertvoller geworden.
Das ist auch so, ja. Gehaltvoller auf jeden Fall.
Ja, genau.
Wie ist das jetzt, dass Max bei Facebook arbeitet, was ja auch eine sehr schöne Ironie ist, an Betracht dessen, und jetzt in Amerika sitzt?
Ja, ich meine, es ist schwierig geworden, ne? Mit Terminkoordination. Es ist nicht nur Facebook und dass er jetzt in Kalifornien sitzt, es ist vor allem auch das Kind, ne, das gekommen ist. Das macht Koordination sehr schwierig, weil er auch immer mal wieder eben für Dinge gebraucht wird als Familienvater.
Ja, klar.
Und so ist das dann halt. Und da muss ich mich dann danach richten. Und deswegen war es uns, seitdem er da drüben ist, auch nicht mehr so richtig möglich, unseren Turnus beizubehalten. Also früher haben wir ja mal alle zwei Wochen gepodcastet. Und das tut so einem Podcast echt gut, wenn man eine Regelmäßigkeit drin hat, ne? Und das haben wir nicht mehr hingekriegt. Und wir hatten jetzt letztens wieder so eine kurze Phase von ein paar Monaten, wo wir eine relativ regelmäßige Output hatten. Und dann war das wieder kaputt, nachdem Max wieder zurück, weil wir kurz in Berlin waren und dann wieder zurück nach Kalifornien.
Na klar.
Und jetzt, aber wir werden morgen wieder einen aufnehmen.
Ach echt? Da freue ich mich drauf. Also kommt diese Sendung, wird morgen rauskommen? Dann kommt die Sendung jetzt noch vor der nächsten?
Das musst du entscheiden, also wie schnell du bist, aber wir werden wahrscheinlich, wenn wir morgen aufnehmen, morgen ist Mittwoch, ne?
Ja.
Genau. Dann wird es wahrscheinlich nicht vor Donnerstag Vormittag rauskommen.
Verstehe. Ja, mal schauen, ob ich das hinkriegen würde.
Ja, kannst du das so als Ansporn nehmen.
Ja, doch, das tut mir aber gut. Ich habe einige Podcasts zu lange auf dem Tisch liegen gelassen. Also das ist halt auch gern was mir passiert. Ich nehme auf und dann...
Ja, da muss man sich gleich einen Workflow anberaumen, sonst, ja.
Gleich sofort dran,
ja.
Durch auf Phonik jagen, fertig machen, Textchen schreiben.
Die Motivation wird nicht größer mit der Zeit.
Machst du noch einen anderen Podcast oder hast du Ambitionen?
Nee, ich mache keinen anderen Podcast. Ich hatte überlegt, ob ich nochmal... Ich hatte verschiedene Ideen für andere Podcasts, aber ich habe nichts weiterverfolgt, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach weil mir da so ein bisschen die Zeit und die Muße fehlt, mir da jetzt was Neues auszudenken. Also der Punkt ist, als Max und ich angefangen haben 2009, ja, da war das halt völlig okay, dieses Laber-Podcastige, kommen, wir setzen uns unvorbereitet zusammen und quatschen einfach über Gott und die Welt. Und ich finde, das braucht immer noch seinen Platz und ich finde das immer noch gut. Aber wenn ich jetzt einen neuen Podcast machen wollen würde, dann würde ich da schon verschärftere Qualitätsanstandards anbringen wollen. Also dann würde ich schon was Produziertes machen. Also nicht was komplett durchproduziertes, das finde ich dann auch wieder doof, ne? Irgendwie, keine Ahnung. Features. Genau, solche Features oder so. Das muss jetzt nicht sein. Aber wo man sich zumindest vorbereitet und sehr, sehr gezielt ein Thema bearbeitet oder eine Reihe von Themen bearbeitet, mhm, und das Ganze mehr serviceorientiert macht. Weil das ist etwas, was ich wirklich irgendwie in letzter Zeit auch zu schätzen gefunden habe. Ich meine, du hast bestimmt auch Lage der Nation.
Natürlich.
Oder so. Ja, ne? Also das ist zum Beispiel etwas, was die beiden echt so super machen. Das bewundere ich total, dass die sich echt, also auch dann wöchentlich, ja, diese Zeit finden, sich auch wirklich vorzubereiten, über die Woche irgendwie News und Links und Informationen zu sammeln und dann das wirklich komprimiert am Stück irgendwie. Das ist hier, wir werden hier gerade aufgefressen.
Ja, von genau. Also jetzt, wo die Dämmerung kommt, kommen die Viecher.
Genau, also das finde ich dann doch echt sehr wertvoll, ne? Irgendwie nützliche und relevante Informationen aufzubereiten und zugänglich zu machen, dass ich glaube, dass das schon ein Qualitätsstandard ist, an den ich mich gerne orientieren würde, wenn ich ein neues Projekt machen würde.
Okay, wäre das jetzt... Na gut, also Lage der Nation, alles hat seine Vor- und Nachteile. Ne?
Mhm, ja.
Also die Lage der Nation ist zwar äußerst informativ, aber auf der anderen Seite sind die Themen auch meistens sehr, sehr schnell durchgesprochen.
Genau.
Jetzt finde ich persönlich so Sachen viel interessanter wie die Laber-Podcast CRE, wo es dann um ein Thema extrem lang geht.
Genau, das ist aber auch schon etwas anders, als was wir machen. Ne? Also Tim hat seinen Gast und der Gast hat sich vorbereitet, Tim hat sich vorbereitet und sie reden dann halt so lange, wie es dauert, über dieses eine Thema und zwar strukturiert und gezielt und nicht irgendwie von Stöckchen auf Steinchen und Gott und die Welt und so. Ja. Ja? Also das finde ich auch schon, also nicht, ich will nicht sagen wertvoller, ja, aber es ist das wäre schon so in die Richtung, ja.
Na gut, ich meine, Max und du, ihr erzählt euch auch erstmal Teile eures Lebens.
Genau.
Ja, ich meine, jetzt noch viel mehr als früher.
Genau.
Und das macht aber auch ein interessantes Gefühl, weil das ist so ein bisschen mehr, ja, wie zusammen auf der Terrasse sitzen, so ein bisschen.
Ja, ja, klar.
Euch beiden zuhören.
Und ich will das auch gar nicht schlecht machen, ja. Ich will das auch gar nicht schlecht machen. Ich finde das ja gut und es braucht seinen Platz. Und ich bin froh über jeden Hörer, der sich das antut. Aber ich würde keinen zweiten machen wollen. Keinen zweiten Laber-Podcast machen wollen. Weißt du? Also seinen reinen Laber-Podcast.
Mhm. Sondern vielmehr dann auf den Punkt und auf deine Themen.
Genau. Dann auf thematisch bezogen irgendwie. Ich habe auch kein konkretes Konzept.
Ja, ne?
Also ich hatte mal überlegt, als ich das Buch geschrieben habe, ob ich nicht irgendwie einen Podcast mache, wo ich zu den einzelnen Themen, die ich dort behandle, halt mir Experten und Expertinnen hole irgendwie und dann mit denen Podcasts mache sozusagen. Mhm. Und dann,
über den Kontrollverlust.
Genau. Und dann die einzelnen Themen da durchsprechen, so als Feature, ja. Aber das habe ich dann nicht in Angriff genommen. Ja, es ist alles viel Arbeit.
So Bugwelle an Arbeit voraus, die man doch gar nicht eher scheut, ne?
Ja, genau. Genau.
Und mal ein bisschen das Thema zu wechseln. Was haben Podcasts dir gebracht? So en gros.
Hörer. Nein.
Was haben die mit deinem Leben veranstaltet?
Gute Frage. Also, sie haben veranstaltet, dass ich lieber putze. Ich glaube, ich würde auch nicht so viel Fahrrad fahren, wenn ich nicht Podcast hören, weil wenn ich in der Bahn sitze, dann würde ich, glaube ich, eher lesen. Ja, aber beim Fahrradfahren ist zum Beispiel auch irgendwie super zum Hören. Also so Podcasts begleiten mich immer überall, wo ich, keine Ahnung, so nebenbei, nee, beim Arbeiten nicht. Also beim Arbeiten brauche ich Konzentration, ne? Also ich bin ja immer am Rechner und schreibe Texte und so und lese, da kann ich keine Podcasts hören. Also klar, Informationen. Ne? Ich höre mittlerweile, glaube ich, fast ausschließlich Informationsgeschichten. Ich höre tatsächlich echt sehr, sehr wenig Laber-Podcasts nur noch. Also ich
Was würdest du als Informationsgeschichte nennen? Also,
ja, so viel, ich höre viele Polit-Podcasts, so, ne? Ökonomie-Sachen und
Es ist einer der Wege, wie du dich darauf, wie du auch dir viel Informationen für deine Themen suchst, indem du Podcasts hörst?
Ja, also klar, das ist eine ganz relevante Quelle für mich. Inspirationsquelle, ne? Weil ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist auch so eine Typfrage. Manche Leute können sehr, sehr gut visuelle Eindrücke wahrnehmen und verarbeiten. Und manche Leute können sehr, sehr gut Gehörtes verarbeiten und vor allem auch memorieren, ne? Also sich merken. Und ich glaube, ich bin so jemand, der irgendwie sehr, sehr gut auf Gehörtes anspricht. Also ich habe das Gefühl, wenn ich einen Text lese, ist das nicht so tief, das Wissen, wird das nicht so tief verankert in meinem Kopf, wie wenn ich einen Podcast höre.
Also du bist da ja audiophil.
Genau, ich bin so audiophil. Also ich weiß nicht, audiophil heißt, glaube ich, noch was anderes. Ne? Ja, diese Leute, die immer so mit Goldkabeln
an den Kopf und so. Ja, digitales Signal durchs Goldkabel geschickt, macht super Sound.
Wird dann viel besser, ne?
Muss jeder machen.
Ja, auf jeden Fall. Also mit denen will ich nichts zu tun haben. Nein, aber es gibt halt so Leute, die auf Audioreize, keine Ahnung, dass die bei denen besser funktionieren. Und ich glaube, ich bin so jemand. Ich weiß nicht, das ist auch diese Situation, jemand spricht in dein Ohr, ja. Es ist irgendwie, es hat so was Intimes, so was Nahes, so was Unmittelbares. Mhm. Irgendwie, dass es irgendwie besser verarbeitbar ist oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Manche Leute können das gar nicht, die pendern ein oder zum Beispiel Katrin Passig, die sagt dann immer, das wäre ja alles viel zu langsam, ja. Also das, was sie dort in einem Audio-Podcast in einer Stunde hört, hätte sie in 10 Minuten als Text gelesen, so, ja. Und
ja, aber auch mit der Meinung und den Werten, ich meine, das finde ich, das passiert beim Audio sehr oft. Man hört ja in der Stimme noch viel, viel mehr, als man aus einem Text liest.
Ja, das mag auch sein, ja. Also
mir ist es zum Beispiel wichtig, dass ich so ein Gefühl für diese Personen habe, die da erzählen. Ich höre da eher weniger gerne so produziertes Radioformat, weil es ist halt runterproduziert, als jemanden, den ich kenne, beziehungsweise der sich auch zu erkennen gibt innerhalb der Podcast.
Ja. Nee, stimmt, ja, das ist so.
Und dann höre ich dem eher intensiv oder weniger intensiv zu.
Ja. Ja. Genau. Und das geht mir auch so. Also, genau, und das ist dann vielleicht auch, warum Diskurs ganz gut funktioniert. Also im Endeffekt, also diskutieren, ne? Weil man dann so einen Bezug zu den Personen hat. Mhm. Und ich hatte es auch mal als Feedback zu WMR von einem Hörer, der meinte, was er halt gut findet, ist, dass er sich so an diesen Positionen, die wir da mal aufeinander prallen lassen, sich immer ganz gut als Orientierungspunkte seine eigene Position bilden kann. Mhm. Also gar nicht so, dass er halt irgendwie dem einen zustimmt und dem anderen nicht, sondern dass er sozusagen in diesem Spektrum oder in diesem Spektrum, das wir da aufmachen, sich selbst verorten kann. So als so eine Art Sonar, ja? Irgendwie Meinungssonar.
Ja, genau so empfinde ich das auch. Also ich höre mir beide Seiten an oder auch Meinungen von Einzelpersonen an und werte die dann für mich selber. Also Holgi ist so ein Beispiel. Ja, also ich stehe sehr auf seiner Seite, aber er findet zum Beispiel die Worte, die mir lange gefehlt haben, sie auszudrücken. Also das, was ich eigentlich zu einem Thema denke, auszudrücken. Mhm. Das machen viele Podcasts, eure auch.
Mhm. Ja.
Dass sie mir Worte an die Hand geben, sozusagen, zu meinen eigenen Positionen. Manche von dir, manche von Max.
Ja, klar.
Und die Frage ist, die sich für mich dahinter stellt, was Podcasts mit dir machen oder gemacht haben, ist, könntest du dir heute noch vorstellen, ohne Podcasts zu leben?
Ja, natürlich könnte ich mir das vorstellen. Ich habe vorher über einen Podcast gelebt. Ich könnte es natürlich auch wieder tun. Es wäre möglich, aber sinnlos, um es mit Loriot zu sagen.
Schöne Antwort. Also es tut sehr viel für dich im Endeffekt.
Ja, also wie gesagt, es ist mein primärer Informationskanal über die Welt, würde ich sagen mittlerweile. Und auch ein wichtiger Meinungsbildungskanal. Ich muss es gerade überlegen, aber ich bin jetzt tatsächlich, ich habe tatsächlich Probleme. Gibt es eigentlich noch irgendwelche anderen Podcasts, wo sich die Leute streiten?
Streiten?
Oder sag ich mal, diskutieren, nicht einer Meinung sind?
Manchmal bei Übermedien. Das ist aber auch ein sehr seltenes Programm.
Okay.
Da habe ich so das Gefühl, dass ich...
Die machen auch einen Podcast über das.
Niggemeier und Lobo ab und zu.
Ach so, ah, ja, genau, stimmt. Ja.
Bei dem Übermedien-Podcast. Da habe ich auch mal so, aber es ist mehr so Pseudodiskurs häufig.
Ich habe da, glaube ich, nicht viel von gehört, weil ich hatte das Gefühl, dass Sascha die ganze Zeit redet und Niggemeier immer nur so, ah ja, okay.
Häufig, aber wenn Niggemeier dagegen Rede hat, dann bringt er auch Lobo manchmal ins Schlittern.
Okay, okay.
Aber klar, wer kann Sascha Lobo den Mund verbieten? Das ist schwer.
Das ist, glaube ich, echt schwierig, ja. Er hat ja so einen neuen Podcast als Solo. Den habe ich mir gerade erst abonniert. Ich habe noch nicht reingehört.
Noch nicht reingehört? Ich habe schon reingehört und ich finde ihn gar nicht so schlecht.
Ja, also er bespricht irgendwie das Leserfeedback in den Spon-Kommentaren.
Oder? Also das funktioniert wohl so, dass er seine Kolumne schreibt und dann seine Redaktion ohne sein Wissen dort halt einzelne Kommentare rausnimmt, aus dem, was darunter erschienen ist an Kommentaren.
Mhm.
Und er kriegt sie dann wohl zum ersten Mal beim Podcast vorgelegt. Und,
Und muss dann spontan drauf reagieren. Und
ist redet da spontan dann drüber.
Interessant.
Und ich bin auch da wieder mal fasziniert, der Mann redet wie ein Buch. Also das gibt wenige Menschen, die das können.
Das stimmt, das kann er. Ja, ja, das ist interessant.
Machst du Unterschiede bei Podcasts, indem du, sagen wir mal, oder halt, stopp, so wollte ich gar nicht fragen. Wie ist denn so das Verhältnis deiner Podcasts zwischen Deutsch und Englisch?
Oder? Ich würde sagen, es hat wirklich die letzte Zeit extrem zugenommen in Sachen Englisch. Ich glaube, mittlerweile höre ich 80% Englisch.
Warum?
Ich habe ganz viele amerikanische Politik-Podcasts gehört. Also ich hatte vorher auch schon immer englischsprachige Podcasts gehört, aber jetzt ist ganz viel so Politik-Kram dazugekommen. Weil irgendwie war amerikanische Politik, ich weiß nicht, ob dir das auch gefallen ist, irgendwie in letzter Zeit irgendwie ganz...
Nein.
Ist ganz interessant geworden.
Du meinst wegen diesen blonden Typen.
Ja, und irgendwie, ich hatte irgendwie das Gefühl 2016, dass ich jetzt ganz viel über internationale Politik lernen muss. Und ganz viel über USA-Politik lernen muss. Und dann habe ich mir auch die internationalen Politik-Podcasts sind irgendwie auch alle Englisch. Und ja, also ich habe dann ganz viele englischsprachige Podcasts dazu abonniert. Und das ist auch super. Also das sind tolle Sachen. Deutsche Podcasts sind da tatsächlich auch so ein bisschen dem zum Opfer gefallen, muss ich sagen. Sachen, die ich früher viel gehört habe, höre ich gar nicht mehr. Und es ist einerseits schade, aber irgendwie, ja, so wie das mal so mit den Präferenzen ist.
Na gut, man hat nur so eine gewisse Zeit, ne?
Ja, genau.
Vielleicht ändert sich und dreht sich das ja auch wieder, wenn Trump weg ist.
Ja.
Es scheint dir schon ein sehr wichtiges Thema zu sein, was da gerade in Amerika passiert. Und ich frage mich halt, warum? Es ist so weit weg von uns.
Ich würde nicht sagen, dass es weit weg ist, weil das zumindest 2016 sah es ja so aus, als wäre es jetzt sozusagen ein internationales Phänomen. Zumindest in den westlichen Industriestaaten, dass Trump und Trump-ähnliche Bewegungen und Figuren überall die Macht erklimmen.
Und so diesen Populismus von rechts
genau. Und also so eine nationalistische, populistische, fremdenfeindliche, feminismusfeindliche Agenda, so, ja, im Endeffekt so der große Backlash, ja. Und zwar als neu verpackter, populistischer, aber bürgerlicher Populismus oder sowas. Mir fällt das jetzt gerade schwer, das irgendwie jetzt richtig zu kategorisieren, aber auf jeden Fall 2016 hatte ich das Gefühl nicht, dass Trump so ein isoliertes amerikanisches Phänomen ist, sondern dass das eben gerade die Welt umrollt, und das war damals auch die große Angst, dass es das in Deutschland auch der Fall sein würde. Damals war das irgendwie, war die AfD bei 20%, ich erinnere daran.
Oh ja.
Und ich habe es nicht verstanden, ne? Ich habe es nicht verstanden, das hat mir Angst gemacht. Und wenn ich etwas nicht verstehe und es mir Angst macht, dann will ich es verstehen. Dann tue ich alles, das zu verstehen. Und deswegen beschäftige ich mich dann mit Dingen. Und das ist auch so, dass ich sonstige Sachen stehen und liegen gelassen habe und mich ganz viel mit dem auseinandergesetzt hat, was dann in den USA zu Trump geführt hat. Weil das ist, du musst dir das mal vorstellen. Donald Trump ist Präsident der USA. Mhm. Zieh das mal rein.
Ja.
Ich meine, es fühlt sich immer noch absurd an, diesen Satz zu sagen. Ja? Und das ist jetzt, ein halbes Jahr ist er schon dabei. Und es ist immer noch völlig durchgeknallt. Es ist immer noch nicht verstehbar. Und deswegen, habe ich mich ganz viel damit auseinandergesetzt, also mit auch dieser ganzen Alt-Right-Bewegung und vor allem hat mich das auch interessiert und fand ich total abgefahren, wie das Internet dabei auch eine Rolle gespielt hat, ja. Und das war ja schon immer mein Thema, wie das Internet die Gesellschaft irgendwie verändert, und da konnte man nicht davor stehen und sagen, ja, jetzt ist passiert das irgendwie so. Nee, das musste ich verstehen. Das ist einerseits Teil meines Jobs, ja, das zu verstehen und es erklären zu können. Und andererseits ist es aber auch etwas, was, ich meine, Simon, ne, du und ich, wir sind da ja so beide so auch so aus der Internet-Tech-Bewegung oder wie auch immer.
Ja.
Und wir haben das ja immer alles für etwas Gutes gehalten, ja. Und wenn es aber solche Effekte produziert, dann gibt es da zumindest etwas, das war mir klar, etwas, das ich übersehen hatte. Etwas, was mir nicht klar war. Und dieses Etwas, dem bin ich auf der Spur, oder versuche es zumindest. Ja.
Aber ich meine, alles hat seine zwei Seiten. Jede Medaille hat zwei Seiten.
Ja, genau.
Dass man wahnsinnig schnell kommunizieren kann, heißt auch, dass man ganz schnell ganz viele Stimmen hört, also oder wahrnehmen kann, siehe Facebook, siehe Twitter. Und das führt halt eigentlich auch dazu, dass man die hört, die man früher nicht gehört hat.
Ja, das
die machen einem dann Angst.
Diese Erklärung kenne ich, aber die ist als Erklärung absolut unzureichend. Denn es geht nicht nur um irgendwelche Stimmen, die du jetzt hörst, die du vorher nicht gehört hast, sondern es geht auch tatsächlich um soziale Gruppenbildung, die stattfindet, die du halt auch live sehen kannst. Das heißt also, das Internet macht nicht nur Gruppen sichtbar, sondern es produziert auch Gruppen. Oder neue Gruppenbildungen.
Oh ja, so habe ich das noch nicht gesehen, ja.
Und das ist das Interessante. Und die Alt-Right ist dafür nur ein Beispiel. Aber wahrscheinlich eins der wirkungsmächtigsten. Und das ist so ein Thema, mit dem ich mich gerade beschäftige, dass man so ein bisschen unter dem Thema Tribalismus abschließen kann. Wie sich Leute in so eine Art Stammesorganisation zusammenfinden. Nicht als, sag ich mal, bewusstes Organisationsprinzip, ja, dass man so, wir werden jetzt ein Stamm oder so, ja, sondern halt, wo tribalistische Effekte oder Affekte, ja, irgendwie getriggert werden. Wir gegen die, die gegen uns, wir müssen gegen die und so weiter und so fort. Dass das durch das Internet und durch diese freie Kommunikation sich so neue soll neue Tribes zusammenfinden, mhm. ja, die nicht mehr entlang von Abstammungslinien funktionieren, sondern entlang von Ideen oder Ressentiments oder Vorurteile oder Verschwörungstheorien. Ja?
Ja. Also ich meine, oder halt würdest du sowas wie eine Anonymous-Bewegung als Tribal sehen? Als Tribe sehen an der Stelle?
Doch, ja, würde ich sagen, ja klar.
Aber dann sind es ja sehr fluide Dinge, also dann kann ich ja zu mehreren Tribes gehören.
Ja, absolut, das ist absolut der Fall. Also du kannst zu mehreren Tribes gehören, du kannst in mehreren Tribes gleichzeitig sein. Du kannst nur nicht in zwei gegnerischen Tribes sein. Ne? Also Tribalismus, so wie ich ihn verstehe, braucht immer auch Gegnerschaft. Mhm. Also du bist immer in dem Tribe. Meistens bist du dir ja gar nicht bewusst oder willst auch gar nicht in einem Tribe sein, ja? Definierst das gar nicht so, sondern eigentlich bist du nur gegen den Tribe, gegen den anderen Tribe.
Ja, ja klar, okay. Klar.
Die anderen sind.
Die AfD ist scheiße.
Der Tribe sind immer die anderen,
scheiße,
ja?
Die ganzen scheiß Rassisten.
Genau.
Aber ich stehe für mich allein.
Genau, Moment. Genau. Ja, genau. Okay, und das ist wirklich so. Also auch die ganzen AfD-Leute, ne? Mhm. Und die ganzen Pegida-Leute, die sehen, ja, das ist ja genau das Narrativ. Ja, die sehen ja irgendwie die Parteien, die Medien, die stecken alle unter einer Decke. Ja, das ist alles ein Stamm. Ja, das sehen die alles sozusagen als einen großen Stamm, der sie unterdrückt. Ja, mhm. Das ist genau das Narrativ, das sie dort forcieren. Und das ist gerade, was mich so interessiert, weil ich glaube, dass das etwas ist, das ohne das Internet nicht so möglich wäre in der Weise.
Ja, okay, klar, in der zersplitterten, sagen wir mal, informationszersplitterten alten Welt wäre das so leicht nicht möglich gewesen.
Genau. Also, ich sag mal so vereinfacht gesagt, ja. Also, als ich Internet-Utopist war, ja, habe ich gedacht, okay, das Internet zersetzt soziale Strukturen wie Institutionen, wie Staaten, wie irgendwelche künstlichen Gruppengeschichten, weil das braucht doch keiner mehr. Ja, wenn jeder mit jedem kommunizieren kann, dann brauchen wir doch diesen ganzen Quatsch gar nicht mehr. Mhm. Ja, das war so ein bisschen die Utopie, die dahinter stand. Und das stimmt auch, ja, und das passiert ja auch, und diese Strukturen werden zumindest angegriffen und haben Probleme, aber vielleicht und brechen auch teilweise zusammen. Aber statt einer strukturfreien, was die naive Utopie war, einer mhm. strukturfreien Gesellschaft, ja, bilden sich neue Strukturen. Also nach dem Motto, wenn sozusagen gegebene Strukturen nicht mehr determinieren, wie wir uns organisieren, wie zum Beispiel Geografie, ja, mhm. dann suchen wir uns unsere eigenen Kriterien, an denen wir unsere Strukturen definieren. Und das sind dann eben, keine Ahnung, ne, irgendwie Feministen gegen Maskus, ja, oder dann sind das halt irgendwie die Mainstream-Medien versus die Alt-Right oder wie auch immer. Das ist dann halt
ja gut, aber der Neuland-Tribe kämpft auch gegen das Internet.
Genau. Die Netzgemeinde, das ist auch etwas, was mir jetzt erst sozusagen, ja, nicht jetzt erst, ich habe das schon immer eigentlich so ein bisschen gesagt, obwohl ich den Begriff damals noch nicht benutzt habe, aber die Netzgemeinde ist real, ja, und sie ist so ein Tribe.
Ja,
sie war es immer, ja, und sie war es immer.
Aber nicht jeder darin hat die gleiche Ansicht, die gleiche Einstellung.
Das stimmt, genau. Aber es gibt dort definitiv, ich sag mal so, homogenisierende Kräfte, die dann, die auf das Individuum wirken. Mhm. In jedem Tribe ist das einfach so, es gibt homogenisierende Kräfte. Und der ganze, ich sag mal so, auch der ganze Hass, der mir auch mal wieder entgegengeschlägt, wenn ich irgendwie so halt genau diesen Narrativen der Netzgemeinde.
Schön, dass du das Thema aufbringst, da wollte ich noch hinkommen.
Netzgemeinde aufbringen, ja. Das sind natürlich auch soziale Normalisierungseffekte aus dem Tribe, ja. Mhm. Die dann sozusagen dem Einzelnen halt sozusagen.
Du gehst gerade zu weit.
Genau.
Du verlässt unseren Bereich.
Genau. Und wenn du nicht zu uns gehörst, dann gehörst du zu denen, ja. Das ist ja diese Tribe-Logik, ja. Also wenn du nicht hundertprozentig zu uns gehörst, dann gehörst du zu denen. Wenn du nicht hundertprozentig X sagst, dann bist du vom Feind, ja. Also,
ja, genau.
Also dieses Freund-Feind-Denken, wo dann halt die Differenzierung verloren geht. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen so, wogegen ich mich auch mal so instinktiv wehre.
Mhm, verstehe. Wie ist das denn, mit so einem Shitstorm klarzukommen? Ich glaube, du hast mehr als nur einen mitgemacht.
Ja, aber ich glaube, aus heutiger Perspektive sind die Shitstorms, die ich mitbekommen habe, die ich abgekriegt habe, nicht so groß wie die Shitstorms, die heute jeden Tag durchs Netz fliegen. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Die Shitstorms, die ich mitbekommen habe oder die mich betroffen haben, die waren immer so aus der Community. Ja? Die waren immer so, so in diesem Wasserglas. Ja? Es war Sturm im Wasserglas, ganz konkret. Ja? Aber wenn ich mir, keine Ahnung, Leute angucke, die wie damals Anne Helm oder so, ja, die bis heute vollgeschissen wird mit Mord und Vergewaltigungsdrohungen.
Was bitte? Ha? Echt?
Ja, bis heute, ja. Und damals eine Riesenlawine. Also im Endeffekt, ich sag, jeder Nazi in diesem Land kennt ihren Namen, ja. Und da steht er ganz oben auf allen Listen, ja. Und so weiter. Also das sind andere Dimensionen, ne?
Okay.
Was andere Leute zu schlucken bekommen. Und das heißt also, ich glaube, was ich damals immer so in die Fresse. Es tut natürlich manchmal auch mehr weh, ne? Also wenn man von der eigenen Community in die Fresse kriegt, dann tut das mehr weh, als wenn irgendwelche Nazis einen Scheiße finden. Ne?
Mhm. Na ja, gut, okay, da kann man sich mehr abgrenzen, ne, bei den Nazis.
Genau.
Da kann man eher sagen, naja, ist nicht mein Spielfeld.
Genau, genau. Und ja, vor allem, man kann ja sogar stolz sein darauf, ne, wenn ein Nazi Scheiße finden. Das ist irgendwie. Aber es ist natürlich trotzdem gefährlicher, ne? Weil wenn Nazis einen Scheiße finden, dann ist das Leben bedroht. Wenn, keine Ahnung, FIFA einen Scheiße findet, dann findet FIFA einen Scheiße.
Da hast einen langen Rand, über den du nachdenken kannst. Oder auch nicht.
Genau. Was weiß ich. Hat man vielleicht ein bisschen mehr Traffic mal auf dem Blog oder sowas. Aber egal.
Das sind halt schon so viel mehr Traffic auf dem Blog, ja.
Das sind unterschiedliche Kategorien so, ne? Und deswegen bin ich da vorsichtig, meine damaligen Situationen zu vergleichen mit dem, was Leute heutzutage teilweise durchmachen.
Aber es ist trotzdem ja auch ein Lerneffekt. Also ich meine, nicht nur auf der einen Seite ist es ja so ein soziales Ding, sondern wie gehe ich überhaupt damit um? Also ich meine, stelle ich es auf Ignorieren, lasse ich erstmal 2 Wochen die sich austoben und dann sehen wir mal weiter, oder ist man davon sehr, sehr persönlich, lässt man sich davon angreifen, oder gibt man seinem Account einen besten Freund, der alles vorfiltert, um mal die ganzen Dreckscheiße rauszukriegen?
Das habe ich selber nicht gemacht, aber ich habe mal einen Account übernommen von einer Freundin, die einen solchen Shitstorm bekommen hat, und habe genau das gemacht, also so Filter blocken und so für sie. Mhm. Halte ich durchaus für eine valide Strategie. Ich persönlich, also bei mir musste es nie so weit kommen, würde ich sagen. Ich war, ich glaube, ich bin, man stumpft natürlich ab so, ne? Und ich muss auch sagen, dass das bleibt dann auch, ne? Also es ist nicht so, dass irgendwie das, es ist so ein bisschen vernarbtes Gewebe, ja?
Mhm.
Das ist halt, ich habe irgendwann angefangen, Kommentare zum Beispiel unter Blogposts oder im Podcast oder so etwas halt nur noch als optional wahrzunehmen. Also Leute können sich hier um eine Stellungnahme bewerben, ob ich sie freischalte oder nicht, ist danach geschuldet, ob ich finde, dass das irgendwie ein relevanter Beitrag ist oder nicht. Also man muss irgendwie so ein Man fängt dann irgendwie dann automatisch an, sozusagen Feedback weniger wichtig zu nehmen.
Mhm. Was dann vielleicht nicht schlecht ist.
Also ja. Ich mein, es ist natürlich nicht so, das ist natürlich nicht die feine Social Media Art, ne? Sondern da musst du natürlich immer irgendwie engaged sein, deinem Publikum und so weiter und so fort. Aber ja, aber das ist irgendwie.
Damit machst du dich auch nicht authentischer.
Ja, ich glaube, bei manchen funktioniert das ganz gut, aber das ist halt nicht meins. Ich glaube, für mich ist das auch mit der Diskussion mit Max, ne, und der Art und Weise, wie wir sie führen, ist ja dasselbe. mir ist dann irgendwie meine psychische Gesundheit am Ende viel, viel wichtiger als irgendwie, keine Ahnung, die großen Crowds, die mir dann zuhören oder sowas und die große Community, die ich dann habe.
Mhm.
Ja.
Also so in der Hinsicht auf dem Boden geblieben.
Ja.
Trotz gewisser Berühmtheit.
Ja, Berühmtheit ist auch übertrieben, glaube ich. Also ich glaube, es gab mal eine Phase, wo man das, sag ich mal, innerhalb dieser Netzszene sagen kann, aber das ist, glaube ich, mittlerweile auch gar nicht mehr so. Also ich habe das Gefühl, es ist ja mittlerweile auch eine ganz neue Generation da, die, wo mich die meisten überhaupt nicht kennen.
Naja, gut. Klar. Also ich zum Beispiel finde, das ist immer noch eine sehr starke Meinung.
Bist du von der alten Schule?
Ich bin von der alten Schule, das stimmt. Ich werde auch so langsam. Aber, naja, ich meine, man wächst mit seiner Generation mit, ne? Also ich meine, das ist es halt auch.
Ja.
Also ich fände es sehr komisch, wenn jetzt bestimmte Podcasts bei 16-Jährigen ankommen würden, und zwar breit, jetzt nicht bei speziellen, die sich gerne für solche Themen interessieren, sondern breitflächig in der Welt. Das würde mich dann schon ein wenig erschrecken.
Ich meine, ich glaube, bis zu dem Auftauchen der YouTube-Stars habe ich tatsächlich ein bisschen geglaubt, dass ich bekannt bin. Aber danach...
Vielleicht musst du selber zu YouTube gehen.
Also da habe ich dann mal gesagt, dass ich internetbekannt bin. Ne? Aber nachdem diese YouTube-Stars dann ankamen mit irgendwie Millionen Views pro Video, habe ich mir gedacht, so, ey, nee. ich bin niemand.
Na ja, gut, es ist halt immer aufs Publikum gedacht, ne? Also aufs Umfeld bedacht.
Genau,
die Netzgemeinde
ist das bist alles nicht
niemand.
Genau, ja.
Und im Podcast-Bereich wahrscheinlich auch nicht.
Ja, auch dort würde ich sagen, es ist mittlerweile auch irgendwie weit über das hinausgewachsen, was wir damals mit WMR gemacht haben. Ich meine, damals, als wir WMR, also in der Hochphase von WMR, ich sag mal so 2013, 14 oder sowas, ja, 14 schon nicht mehr, ne? Egal. Jedenfalls, da waren wir ja auch regelmäßig in den Top 10 der iTunes-Charts, ja.
Mhm.
Und, und das ist daran heutzutage nur zu denken, das ist Quatsch. Genau. Ich glaube, da sind wir weit entfernt von. Also ich hab schon lange nicht mehr nachgeguckt, aber ich glaube, wir sind eher so im Platz irgendwie 150 oder was, keine Ahnung.
Ich müsste es nachschauen. Schaust du dir deine eigenen Übertragungszahlen, wie viele Podcasts wurden heruntergeladen und solche Sachen an?
Die Downloads habe ich schon im Blick, ja.
Ja? Was hast du denn da so?
Also, in letzter Zeit sind wir immer so zwischen 7.000 und 8.000 Downloads pro Folge. Und das mag sich vielleicht für kleinere Podcaster viel anhören, aber es ist definitiv nicht mehr die Zahl, in der man auch nur annähernd irgendwo oben mitspielen kann.
Naja gut, ich meine, da kommen wir dann so in die 50.000er, ne? Also
nö, ich glaube, Lage der Nation hat schon die 100.000 pro Folge übergekratzt.
Ernsthaft? Ja gut, das ist aber auch ein exzeptioneller Podcast.
Der ist schon ein bisschen raus,
also ja. Der ist so eine Mischung aus, ich finde, Podcast und
andere Formate sind auch weit drüber. Also ich glaube, so die professionell gemachten Sachen von den Öffentlich-Rechtlichen sind teilweise auch weit über 100.000.
Okay,
so.
Die zähle ich nicht als Podcast, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist kein Podcast, das ist... Also für mich wäre es ein Podcast, wenn sie da ihre gesamten Interviews rausbringen würden, die sie so machen und sowas. Also mehr Hintergrund zu den 2 Minuten, die sie da erzählen. Mhm. Aber das, wenn sie das gleiche Programm, was im Radio läuft, nochmal da als RSS-Feed rauskotzen, weiß ich nicht, ob ich das Podcast nennen möchte.
Ja, manche sind, finde ich, schon ziemlich podcasty, aber ja gut, ist eine andere Frage.
Ja gut, klar, also es gibt immer Schnittmengen, ja, wahrscheinlich. Und ich höre auch ein paar von denen, aber ich persönlich mag es lieber, jemandem wie dir zuzuhören, der halt seine Meinung vertritt und der jetzt nicht unbedingt eine journalistische Schulung hinter sich hat und der auch nicht darauf achtet, ob der das in 2 oder in 5 Minuten erzählt.
Dem auch nichts peinlich ist vor allem.
Ah, ich glaube, dir ist schon einiges peinlich,
ja,
oder?
Ja, das stimmt schon, ja. Aber ich sag mal so, ich mit einem gewissen Stolz finde ich schon, dass wir, dass Max und ich schon so das einzige reale Debattenformat, finde ich, in der Podcast-Landschaft haben. Also ich kenne natürlich nicht alle Podcasts so, aber ich will das gar nicht so beschreiben, ne? Aber klar, keine Ahnung, diskutieren auch ganz kurz mal an bestimmten Stellen auch mal Frank und Fefe und in anderen Podcasts wird es auch manchmal diskutiert, aber dieses ständige dieses ständige Diskutieren und auch das, ich sag mal so, diese nicht die Scheu zu haben, halt auch sich wirklich zu streiten, ja, und auch wirklich, ich finde das schon auch irgendwie etwas, was wir da haben, so als Unique Selling Point. Mhm. Also sich nicht zu schämen, auch wirklich, ja, keine Ahnung.
Auch mal voll daneben zu liegen.
Ja, oder auch mal daneben zu liegen, ja.
Oder was mir eben noch zu den Kommentaren eingefallen ist, hast du die Kommentare dir jemals so betrachtet, als dass das akute Emotionen sind von Menschen? Also ich meine, meistens ist man ja innerlich aufgefordert, in einen Kommentar was reinzukotzen, wenn man aggraviert ist.
Also ich weiß gar nicht, ob mir überhaupt die emotionalen Kommentare so das Problem bereiten. Ich meine, ich kann es natürlich auch nachvollziehen. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich selber ja auch erst dann mich aufgefordert fühle zu sprechen, wenn ich widerspreche. Ja? Mhm. Und deswegen sind auch, sag ich mal, 90% aller Kommentare immer negativ, weil warum sollst du irgendwie sagen, so, ja, genau so sehe ich das auch.
Also ich meine, das da ist, halt eine nicht, zu drücken.
Ist eine Nicht-Information.
Ja, ja? Genau.
Eine Information ist, Moment mal, nicht so schnell. Das ist eine Information. Und deswegen kann ich das auch nachvollziehen, dass es sozusagen eher negatives Feedback bekommt. Aber ich finde, das ist dann irgendwie so, für mich ist der Qualität, ich habe hohe Qualitätsstandards an so Feedback, ja. Mhm. Es sollte dann nicht einfach, das habe ich so oft auch gerade bei WMR-Kommentare, so, ey, ihr seid ja alle blöd, habt ihr keine Ahnung von nix. Ja? Und dann so, ja, danke für deinen Beitrag. Du hast uns jetzt total weitergeholfen und jedem anderen, der hier mitliest, auch. Ja, also, ich finde, das ist halt so eine, ja, genau.
Man, was soll sowas?
Drüber ja, weg. Das sowas muss... Und wenn der schreiben würde, ihr habt Unrecht, weil ABC, ja, dann würde ich mich drüber freuen. Ja?
Gut, aber dafür müsste man jetzt in den Status kommen. Und da sehe ich mich dann selber auch gern mal, wenn ich in irgendwelche Kommentarfelder was ablasse. Also wenn man Ahnung hat überhaupt über das, was man da sich aufregt, auch aus seinen Emotionen rauszukommen, um das wieder auf eine normale Art und Weise rüberzubringen, ja, zu drücken. Ansonsten muss ich mich dann auch zusammennehmen, nicht ständig das Wort Arschloch in den Mund zu nehmen.
Weil ich ich mach dich fertig.
Was du da immer Datenschutzes. Ja. Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Ich meine, warst du nicht auch mal so ragend vorm Computer gesessen? Und
total, passiert mir auch. Also ich glaube, dass ich da schon so professioneller werde, aber ich meine, es passiert mir natürlich auch, dass ich mich irgendwo aufrege und dann haue ich halt irgendwie was auf Twitter raus. Oder schon irgendwie, keine Ahnung, öfters mal alternativlos angekackt, ich habe öfters mal Linus angekackt oder
ja,
so.
Ja, durchaus, da kommt das so mit.
Und das ist dann halt... Und das ist dann natürlich auch, im Nachhinein ist es dann auch nicht so schlau gewesen, wie ich mir dann auch mal denke. weil ich in den Fällen schon mal, also man.
Kannst du denn auch als jemand, der, sagen wir, in der Hinsicht streitbar ist, auch gut um Entschuldigung bitten?
Ich würde sagen, gut ist nicht das richtige Wort, aber ich kann es.
Okay.
Ich kann es. Ich habe es gelernt, aber es ist, gut ist immer noch, glaube ich, eine Übertreibung. Aber also, es ist eine sehr, sehr gute Fähigkeit und ich kann nur jeden ermutigen, diese Fähigkeit sich anzueignen. Vor allem selbst dann so zu entschuldigen, wenn man glaubt, im Recht zu sein. Und das ist genau der Punkt. Also ich glaube, das ist so das, wo ich jedenfalls und ich glaube auch viele andere Probleme haben. Sich zu entschuldigen und Frieden zu schließen, ne, irgendwie bei egal was. Auch wenn man ganz, ganz, ganz fest der Meinung ist, dass man im Recht ist.
Ja, aber man kann sich ja dafür entschuldigen, dass man des anderen Gefühle verletzt hat.
Genau, genau. Das ist halt zum Beispiel meistens schon ein Anfang, ja. Und das bringt oft Menschen, die einem zumindest irgendwie allgemein wohlgesonnen sind, dazu, dass sie dann auch wiederum einen Schritt auf einen zugehen. Mhm. Ja? Und das ist halt dieses Auseinanderhakeln von Egos. Ja, das ist, glaube ich, das ist etwas, was wichtig ist zu lernen. Vor allem, wenn man wenn man so ein Ego mit sich führt wie ich.
Du bist ja also deiner Wirkung schon bewusst.
Was heißt meiner Wirkung? Ja, also ich bin mir der Desaster bewusst, die mein Ego manchmal anrichtet.
Ja, gut, ich meine, wenn man selber drüber lachen kann, ist das immer noch das Beste. So.
Ja, ja, und ich habe, man wird ja immer schlauer mit der Zeit, ne? Man wird ja älter und schlauer. Und
diese Sache mit der Zeit, die vergeht, da sind wir auch schon über meinem Zielpunkt.
Genau, willst
aber du noch irgendwas wissen? Ich habe durchaus noch was. Und zwar, wem würdest du jetzt empfehlen, einen Podcast zu machen?
Wem ich empfehlen würde, einen Podcast zu machen, wer noch keinen macht?
Genau, also eher so in der Richtung, da draußen sind jetzt Zuhörer, die diesen Podcast hören, die sich selber überlegen, soll ich denn mit einem anfangen? Mhm. Wie mache ich das? Was brauche ich dafür? Und da kommen ja 1000 Gedanken und man stellt sich in die Öffentlichkeit damit sozusagen.
Ja.
Ja, nicht nur sozusagen, sondern wirklich, man stellt sich ja in die Öffentlichkeit damit. Oder wem würdest du, fragen wir andersrum, wem würdest du empfehlen, keinen zu machen? Aus deiner Erfahrung.
Also ich würde gerne mehr Podcasts von Frauen hören.
Da bin ich
deswegen voll dabei. Würde ich vor allem Frauen dazu ermutigen, einen Podcast zu machen, wenn sie noch keinen machen. Und das ist so die eine Sache. Und das andere ist, genau, wir haben damals WMR angefangen in einer sehr, sehr luxuriösen Situation, dass wir überhaupt nicht wussten, was so ein Podcast ist und was man damit machen muss oder so. Mhm. Und hatten dann eben diese Idee, dass man einfach drauf loslabern kann. Und das hat auch, glaube ich, damals ganz gut funktioniert. Weil wir einfach gesagt haben, also wir müssen reden ist Programm, ne? Also wir müssen reden, ihr müsst nicht zuhören. wer zuhört, hat selber Schuld und deswegen brauchen wir ja auch keine Relevanzkriterien zu genügen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es noch funktioniert, so an einen Podcast ranzugehen. Aber ich würde sagen, im Zweifelsfall kann man es doch einfach mal machen, ja, weil nach wie vor gibt es immer noch keinen Zwang, irgendwelche Podcasts hören zu müssen. Und solange es keinen Zwang gibt, euren Podcast zu hören, könnt ihr dort machen, was ihr wollt. Und da könnt ihr auch einfach euch zusammensitzen und, keine Ahnung, über die neueste Folge Game of Thrones reden oder da gibt es bestimmt auch schon Millionen Podcasts zu. Aber selbst wenn es Millionen Podcasts dazu gibt, macht euren, solange es euch Spaß macht. Ja? Und das ist genau der Punkt, glaube ich. Also ich glaube, gerade wenn man anfangen will, sollte man sich nicht zu viel Gedanken machen, darum jetzt irgendwelchen Standard zu genügen, sondern sollte man einfach das machen, worauf man Bock hat. Und wenn das Leser, wenn das Hörer und Hörerinnen findet, dann ist das toll. Und wenn nicht, dann habt ihr trotzdem also, Spaß gehabt.
Im Endeffekt mach's für dich.
Genau, mach's für dich. Genau. Ja. Und, aber natürlich will ich auch niemanden davon abhalten, wirklich mega high quality Podcasts zu produzieren. Ich glaube nur, es ist keine gute Art, so anzufangen.
Also einfach mal machen mit dem, was man da hat, zur Not ins Handy-Mikro reinsprechen.
Genau, also genau, technisch sollte man da auch nicht allzu viel hohe Standards machen. Wir müssen reden, haben wir auch am Anfang, ich glaube, wir haben einfach ins MacBook-Mikrofon gesprochen.
Also. Oh ja, das hat man gehört. Das war hart. Das ist auch für den Hörer hart, das muss ich dazu sagen.
Hörst du es ja doch schon seit 2009.
Ja, ich von Anfang an.
Okay.
So bin ich ja auch auf euch gekommen. Ich meine, oder auf dich vielmehr. Ich suche jetzt Menschen mit viel Sendungsbewusstsein.
Ja, ja, genau.
Fragen wir doch mal dein Sendungsbewusstsein noch ab. Was sind deiner Meinung nach die drei besten Podcasts, die man jetzt hören muss? Immer, auf jeden Fall.
Also ich muss sagen, ich bin immer mehr zum Fan von der Ezra Klein Show geworden. Mhm. Das ist, ich glaube, er ist Chefredakteur von Vox.com.
Okay, das ist ein amerikanischer.
Genau, ein amerikanischer Podcast und der hat super spannende Leute und super spannende Diskussionen, die er mit denen führt, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ähm, Und dann Planet Money immer wieder großartige Sendung. Das ist aber so ein richtig produzierter Podcast. Ne?
Mhm. Planet Money ist ein eigen. Ist das jetzt eine Show von ihm? Oder?
Nee. Achso, Planet Money ist ein anderer Podcast.
Okay, Ezra Klein war das eine.
Zweite Ezra Klein Show, genau. Ezra Klein Show, das war das erste.
Genau.
Zweite Podcast, den ich empfehlen würde, ist Planet Money. Wahnsinnig spannend recherchierte Themen rund um Ökonomie und allem Möglichen, die einem wirklich die Augen öffnen immer wieder, wie die Welt funktioniert. Ja?
Oh, interessant.
Und ja, also das kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Und was höre ich noch? Ach so, einen habe ich ja schon gesagt, Lage der Nation. So,
also die Lage der Nation würdest du auch empfehlen?
Würde ich auch empfehlen, ja.
Okay.
So, dann bin ich schon durch. Ja,
schön. Super. Ich danke dir, dass du hier warst. Oder dass ich bei dir sein durfte im Park sozusagen.
Ja, willkommen in meinem Park.
Ja, das ist direkt vor deiner Tür. Also der gehört fast dir.
Kann man das sehen, ja.
Also ich meine, wenn schönes Wetter ist, kannst du einen MacBook schnappen, dich hier raussetzen.
Mach ich manchmal. Obwohl, nee, mit dem MacBook nicht, aber so zum Lesen gehe ich öfters mal hier raus.
Ah, das ist auch schön. Mhm. Ja, sehr, also durchaus entspannt. Wie gesagt, ihr hattet jetzt Atmosphäre dabei. Und danke, dass du dich hast von den ganzen Mücken fressen lassen. Das werden einige Stiche sein heute Abend.
Ah, ich kann damit umgehen.
Danke, dass du hier warst.
Ja, danke für die Einladung und schöne Grüße an die Hörer und Hörerinnen.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.